Ja, danke euch. Das Lied, was wir gerade gesungen haben, Geist, ruf mich hinaus auf die Wasser, wo mein Glaube mehr ist, als er jetzt ist, wo ich an einem anderen Ort stehe, als ich jetzt bin. Das könnte auch so programmatisch über dem stehen, was ich mitgebracht habe. Glaube als Lernweg, will ich das mal nennen. Ich freue mich jetzt hier mit euch über diese Dinge nachdenken zu können, zu dürfen. Ich heiße Anselm Stiel, ich bin Pastor hier. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich über die Leute an den Empfangsgeräten. Und was das bedeutet, dass ich Pastor bin, dazu später noch ein bisschen mehr. Ich bin auch und vielleicht auch vorher Vater, und zwar unter anderem von Ernestine. Die saß hier vorne gerade eben und die wurde in der vergangenen Woche eingeschult. Und das bedeutet, dass ich so einen persönlichen Zugang habe zu diesem Thema, ja, was da alles so in einem vorgeht, was an Wünschen und Hoffnungen da ist und auch manchmal an Befürchtungen, wenn es darum geht, dass dieser große Bildungsweg jetzt in dieser organisierten Form losgeht. Und ich habe im Nachdenken darüber festgestellt, dass es da eine Parallele gibt, und das ist meine These für diese Predigt, dass es eine Parallele gibt zwischen dem, was wir für diese Kinder wünschen und hoffen und wenn wir über Bildung reden und unserer Seele, also dem Ort, wo unser Glaube wächst und gebildet wird und voranschreitet. Das ist so die These. Also wenn ich jetzt von Kindern rede und von Bildung, dann überleg mal, ist gerade eigentlich vielleicht die Seele gemeint, der Ort des Glaubens. Und wenn ich über den Glauben rede und du Kinder hast, dann könnte das vielleicht auch für das Kind und für die Bildung gelten. Wir gucken mal, ob wir da nicht irgendwie auf einer Seite des Pferdes herunterfallen. Ich werde mir Mühe geben. Schule, Bücher, wir fangen an mit einem Buch, würde ich sagen. Die Pilgerreise von John Bunyan ist ein Klassiker der christlichen Erbauungsliteratur. Seit dem Erscheinen im 17. Jahrhundert wird es unaufhörlich aufgelegt. Also ihr seht hier so ein paar Editionen durch die Zeit. Und hier geht es um Ermutigung im Glauben. Der Glaube wird in diesem Buch mit einer Pilgerreise verglichen, die jemand unternimmt zur himmlischen Stadt. Das ist ein Weg, der ist von Gefahren, von Versuchungen gesäumt, auch von Segnungen. Und da gibt es zahlreiche symbolträchtige Figuren. Da gibt es dann zum Beispiel den Hügel Beschwernis, da gibt es das Tal der Demütigung, den Jahrmarkt der Eitelkeiten und so weiter. Und der Pilger, Christian heißt er, der durchläuft diese Station und begegnet den Figuren. Und es geht also um die Reise des Glaubens. Und Glaube sagt, diese Parabel ist ein Weg. Also nicht einfach, Glaube ist nicht einfach eine Überzeugung, die ich so mit mir mitbringe, im Portemonnaie oder sowas, oder ein Weltbild, was ich so theoretisch habe, sondern Glaube ist ein Weg. Es ist eine Aneinanderreihung von Erfahrungen, von Stationen, von Wegabschnitten. Es gibt verschiedene Landstriche im Glauben. Es gibt Wüsten, es gibt Wälder, es gibt Oasen, es gibt Seen, es gibt Höhen, es gibt Berge. Und es gibt gute Gründe, den Glauben so zu verstehen. Ich möchte mal ganz kurz darauf aufmerksam machen. Vielen Dank. Also es geht hier Wasser durch die Reihen. Falls jemand ein Wasser braucht zwischendurch, meldet euch. Ja, nicht, dass hier einer umkippt, das hilft nichts. So, danke dir, genau. Also Glaube als Weg. Das so zu vergleichen, das so zu sehen, dafür gibt es gute Gründe, und zwar auch biblische Gründe. Im Neuen Testament, also im zweiten Teil unserer Bibel, da wird von der jungen Gemeinde erzählt, also von den Leuten, die sich dann so als eine Gemeinschaft verstehen, die sich auf Jesus berufen. Und besonders in der Apostelgeschichte, da werden diese Anfänge nacherzählt. Und da scheint es eben diesen Ausdruck gegeben zu haben, da wird gesagt, das waren Leute des Weges. Ja, oder auch die des Weges. Und Glauben, diesen neuen Glauben, der sich da entwickelt hatte, nannte man eine Zeit lang den Weg. Das ist der Weg. Ja, so nannte man das. Und das war, bevor man diese Leute allgemein so Christianus genannt hat, also die dem Christus gehören oder die Christusnachfolger. Vorher waren es einfach die Leute des Weges. Also Leute, die Christus auf seinem Weg hinterhergehen und ihn sozusagen als Vorgänger und Vorbild nachahmen. So hat man das verstanden. Also Neues Testament, da ist dieses Bild von dem Weg schon tief drin. Und das mit dem Weg, das leuchtet uns modern, finde ich, immer noch ein. Aber es war damals schon ein Schlüsselbegriff. Diese Leute folgen ja jemandem, der sich selber als Weg bezeichnet hat. Jesus sagt, ich bin der Weg. Das, was an mir sieht, das ist der Weg, wie man lebt, wie man zu Gott kommt. Glaube ist ein Weg. Jetzt ist die Frage, gut, was ist das für ein Weg? Ist das ein Weg durch so einen angelegten Garten? Rechts und links stehen Schilder. Hier nicht den Rasen betreten, nicht von den Wegen abkommen, keinen Müll liegen lassen. Was ist das für ein Weg? Oder ist das ein Weg, den es gilt, möglichst unangreifbar zu überstehen? Also am Anfang wird dir dein Glaube übergeben und dann musst du den Glauben bewahren bis zum Ende, möglichst unverändert. Es gibt auf diesem Weg Stufen, es gibt Prüfungen irgendwie, es gibt Phasen. Und was muss ich wissen eigentlich, um loszugehen auf diesem Weg? Was gibt es zu beachten? Worauf richte ich meine Aufmerksamkeit, wenn ich jetzt unterwegs bin auf dem Weg des Glaubens? Einer meiner Söhne hat mir kürzlich eine sehr schlagfertige Antwort gegeben. Das war die Woche der Eingewöhnung in der neuen Kita. Und wir wurden angerufen, einer der Söhne hatte versucht auszubrechen, hatte es auch sozusagen in gewissen Teilen geschafft. Und wir mögen doch bitte dann jetzt, es war sowieso auch an der Zeit, dann die beiden abholen. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe sie da abgeholt, aufgesammelt. Und wir sind nach Hause gelaufen und wir haben uns über diesen Vorfall unterhalten und darüber, dass es Regeln gibt. Und dass es wichtig ist, diese Regeln auch zu befolgen dort und dass man nicht einfach losrennt, wenn man möchte. Und ich habe das versucht, so deutlich zu machen. Ich habe gesagt, also derjenige, um den es ging, das ist einer, der möchte unbedingt Ingenieur werden oder auch Elektriker oder Handwerker. In manchen Tagen will er auch Boxer werden, aber auf jeden Fall so Ingenieur, das Thema, das kennt er. Und ich habe gesagt, ja, wenn du Regeln befolgen lernst, dann kannst du Ingenieur werden, weil Ingenieur werden heißt, man muss erstmal viele Regeln verstehen. Es gibt elektrische Regeln, es gibt physikalische Regeln, es gibt so Regeln der Chemie und der Mathematik. Und wenn man die richtig gut kann, dann kann man ein toller Ingenieur werden und sogar ein Erfinder. Und ich sage zu ihm, und wenn du die Regeln nicht lernst, na, dann sitzt du zu Hause und bist nichts. Und nach 2 Sekunden Bedenkzeit sagt er zu mir, ja, dann ist man Pastor. Und das ist wirklich passiert. Und ich fange an, mich zu fragen, was will Gott mir was sagen? Was ist hier gerade passiert? Kindermund, was ist los? Was hat er da wirklich gesagt? Ist da was Wahres dran? Oder habe ich ein Imageproblem bei meinen Kindern? Wie sehen die mich? Und was er nicht weiß, ist, dass diese Frage, ne, was bist du für ein Typ, dass sie bei mir so lebensgeschichtlich so ein bisschen ein Wunderpunkt ist. Ne? Also er hat so richtig so boom, reingetroffen, weil ich habe so ein Bild mitgebracht, ja, wenn du größer wirst und wenn du ein richtiger Mann bist, ne, dann kannst du was. Dann kannst du Sachen zu Hause reparieren, dann schaffst du was aufzubauen, dann bist du handwerklich gut. Irgendwie habe ich das so mitgebracht und dazu so ein bisschen die Wunde, das bin nicht so richtig ich. Ne, ich bin mehr so einer, da hat man dann vielleicht gesagt, ja gut, Deutsch und Englisch, Leistungskurs, was soll der machen? Na gut, machen wir mal Theologie, ne? So, und ihr merkt, also inzwischen kann ich damit ganz gut umgehen, aber das war lange Thema für mich so. Und ich merke, dass ich auf dieses Thema ansprechbar bin. Wir haben ja eine Renovierung im Haus und dann kommt jemand vorbei und der baut da ein Geländer hin. Und ich sage, was für ein Mann, Wahnsinn, ne? Da kommt jemand vorbei und macht die Dose, die WLAN-Dose ran und kann das da alles verbinden und so. Oder die ganze Elektro und ich denke mir, boah, das ist ein Mann. So. Also ich merke, ich bin ansprechbar dafür. Oder da kommen dann Leute, die Spachteln ganz wunderbar und ich sage, boah, das sind richtige Erwachsene, die können richtig spachteln. Ne? So. Ja, und ich merke, dass da bin ich ansprechbar, das ist nicht mehr so schlimm, ich brauche jetzt keine Hilfe nach dem Gottesdienst, alles okay. Ich habe auch Erfolgserlebnisse, also dieses Thema Reparieren ist ja was, ne? Wenn man es dem Opa gibt, also der kann es auf jeden Fall und das wurmt mich natürlich. Ich möchte auch, dass man mir Sachen zum Reparieren gibt und deswegen, ich stehe da ganz gut da. Also jetzt kürzlich, diese Woche, habe ich auch ein richtiges Gerät repariert. Also da habe ich die Wasserpistole von meinem Sohn repariert. Da musste ich 13 Schrauben lösen. Und dann das Gras aus dieser Pumpkammer rausholen. So. Also, und dann habe ich das zusammengeschraubt und es hat funktioniert. Und ich habe gesagt, ja, ich bin ein Mann. Wir kommen vom Thema ab. Also diese Frage, ja, was heißt es eigentlich, erwachsen zu werden? Was heißt es, was muss man eigentlich können, um im Leben klarzukommen? Die bewegt mich dann, wenn ich dann Kinder angucke, die eingeschult werden. Und ich frage mich, was erwartet die? Jetzt stehen sie vor der Schullaufbahn und es geht ja heutzutage, das wissen wir, es geht nicht nur darum, einfach viel Wissen anzuhäufen. Es geht nicht darum, dass sie dann irgendwann mal ein gewisses Maß an Wissen haben und dann sagen, so und damit kannst du jetzt im Prinzip alles machen oder vielleicht noch eine Ausbildung und dann ist fertig. Nein, lebenslanges Lernen, das wissen wir, das war eigentlich auch schon immer so, dass man immer weiter lernen konnte und vielleicht auch musste. Aber heutzutage die Schule, finde ich, ist doch noch mal was anderes als zu meiner Zeit. Heute wird noch viel mehr nach Kompetenzen gefragt. Was müssen die Kinder eigentlich innerlich bewerkstelligen können von ihren sozialen Fähigkeiten, von ihren psychischen Fähigkeiten, um später mal klarzukommen? Und dann kommen sie in die Schule und lernen ja nicht nur, sondern ich merke, ihnen wird auch viel Last aufgelegt. Also Schüler sind laut Studien zufolge schwer damit belastet, dass sie eine Zukunft vor sich haben, die sie eigentlich noch erst retten müssen. Thema Klimakatastrophe. Das Thema ist in den Schulen ist immer präsent und dass sie das Gefühl haben, wir sind diejenigen, die es reißen müssen, die sich darum kümmern müssen. Wir sind diejenigen. Und dann gibt es zahlreiche andere Verunsicherungen, was ihre Identität angeht. Was bist du überhaupt? Wer bist du überhaupt? Und diese Themen kommen in die Schule rein und ich denke manchmal, aber das sollt ihr doch gar nicht tragen müssen, diese Dinge. Wäre das nicht die Aufgabe von Erwachsenen? So frage ich mich dann, wie geht es so einem Kind, wenn es zur Schule kommt, zur Schule geht und all diese Dinge erfährt und vielleicht auch aufgelastet kriegt und man kann Kinder fragen, 5., 6., 7., 8. Klasse, diese Themen sind relevant für sie. Und sie tragen die mit nach Hause. Und wer ältere Kinder hat, der wird das wissen. Natürlich gibt es auch die Pausen. Ne? Sollst auch deine Pause genießen, deine Hofpause. Aber vergiss nicht, in der Hofpause, da währenddessen du spielst, sterben 500 Arten aus. Ne? Oh. Also ihr versteht, was ich meine. Die Schulzeit ist belastet schon. Und ich frage mich, ob es uns manchmal auch so geht, dass unsere Seele belastet ist. Dass wir diese Unsicherheiten und diese Lasten spüren und nicht so richtig wissen, wie wir damit umgehen sollen. Sind wir dafür gemacht, das immer zu tragen? Ein Kind ist ja nicht dafür gemacht, sowas zu lösen. Deine Seele ist ja nicht dafür gemacht, die großen Probleme zu lösen. Und es erscheint mir so, als käme es manchmal sehr auf den Moment an, dass es heißt, jetzt ist es wichtig. Jetzt ist es wichtig, jetzt musst du dich richtig verhalten, damit es nicht später mal in der Zukunft alles ganz schlimm wird. Jetzt musst du Energie sparen und richtig essen und dich richtig kleiden. Und jetzt muss das Richtige passieren. Wisst ihr, das ist ein Heiligkeitsanspruch. Man braucht nicht unbedingt in eine Gemeinde, in eine Kirche zu gehen, um einen Heiligkeitsanspruch zu hören. Den gibt es auch bei den Grünen. Den gibt es auch in anderen Lagern, so einen Heiligkeitsanspruch. Und es muss immer jetzt alles stimmen. Und es ist alles ganz drängend. Und darüber kann man, denke ich, vergessen, dass Lernen und Wachsen und Leben ein Weg ist. Genauso wie der Glaube ein Weg ist, ein Lernweg, wie ich gesagt habe. Ich möchte mal das so schematisch für den Glauben darstellen. Am Anfang, da ist der Glaube wie so ein neugeborenes Kind. Da ist auch der Glaubende wie ein neugeborenes Kind. Das findet sich dann in den Armen der Mutter wieder, weil es weint, weil es schreit und merkt, ich bin geborgen, ich bin geborgen. Und es wächst und es lernt, was es bedeutet, ein Kind des Vaters zu sein. Und so entdeckt der Glaube, der Glaubende entdeckt sein Erbe, seine Fähigkeiten, seine Verantwortung, seine Aufgaben, seine Talente. Und dann lernt man zu unterscheiden. Der Glaube lernt zu unterscheiden. Was will denn Gott? Was will ich? Ich merke, ich kann meine Fähigkeiten einsetzen für Gott, für mich, für andere Dinge. Und dann geht das Kind, der Glaube geht seine Wege, aber auch Abwege und Umwege. Und es erfährt, wie gut und wie tief die Liebe Gottes ist. Und es erfährt die Weite der göttlichen Liebe und es geht immer tiefer in diese göttliche Liebe hinein. Das Kind kommt zu einem tieferen Verständnis von seiner Aufgabe in der Welt und von der Liebe des Vaters. Und es wird mehr wie der Vater und es fängt an, für den Vater zu stehen, für seinen Namen. Das Kind ist kein Kind mehr, der Glaube wird erwachsen. Dieser Erwachsene, diese Frau, dieser Mann ist immer noch Gottes Kind, aber er versteht und sie versteht die Leiden Jesu und die Gemeinschaft der Leiden mit Jesus, mit dem ersten Sohn. Und der Glaube reift und ist bekannt mit Schmerz und Scheitern, also kennt Schmerz und Scheitern, aber kennt auch das Kindsein, das in die Arme fallen dürfen. Und es kennt dann auch das Loslassen und das Sterben und das Geheimnis der Hingabe. Was sage ich? Glaube ist ein Wachstumsweg, ein Entwicklungsweg. Und am Ende dieses Weges, da bleiben dann nicht die vielen Ziele und die Erfolge des Glaubenslebens, dass jemand am Ende sagt, und ich habe das und das und das alles geschafft. Und so müsst ihr es auch machen. Wenn wir anschauen, wie Menschen am Ende ihres Glaubensweges reden, dann sind da oft auch bei aller Gelehrtheit ganz einfache Dinge. Ephraim Lessing hat am Ende seines Glaubensweges und Lebensweges gesagt, Kinder, liebet einander. Das war sein Fazit. Kinder, liebet einander. Und mit dieser Erkenntnis am Ende, die will, meine ich, sagen, dass das Leben passiert. Während wir vielleicht damit beschäftigt sind, zu lernen und Dinge ganz wichtig zu finden, passieren vor unseren Augen die wirklich wichtigen Dinge. Und die Momente, die warten nicht darauf, bis wir reif genug sind, bis wir alles im Griff haben, sondern das Leben passiert jetzt, es begegnet dir jetzt. Es wartet nicht darauf, bis du andere überzeugt hast, dass du richtig liegst oder bis du irgendwelche Dinge im Griff hast. Das Leben begegnet dir heute und jetzt auf dem Weg. Und klar, auf dem Weg, wenn wir dann unterwegs sind, dann kommen uns die einzelnen Stationen so wichtig vor. Also die Schulnoten sind unglaublich wichtig. Diese einzelnen Dinge. Der Druck, etwas Bestimmtes vorweisen zu können, ist jetzt ganz wichtig. Der Streit, den man miteinander führt, ist jetzt gerade ganz wichtig. Vielleicht der Streit mit der Lehrerin. Ja, natürlich, kostet ja auch Kraft in dem Moment. Im Glauben haben wir das auch. Das Bekenntnis zu sprechen ist jetzt gerade wichtig. Nicht zu zweifeln. Die richtige Ansicht vielleicht in Streitfragen zu haben, ist jetzt ganz wichtig. Zu denen zu gehören, die Gott wirklich verstanden haben. Und all diese Wichtigkeiten vergessen völlig, dass es ein Weg ist. Ein Weg, ein Bildungsweg, ein Glaubensweg. Der Glaube, der hat einen Weg. Diese Perspektive, dass es ein Weg ist, vielleicht hilft die, dass man nicht immer richtig liegen muss, weil man nicht immer richtig liegen kann. Man kann eigentlich gar nicht letztendgültig richtig liegen. Und ich denke, die Erkenntnisse und Erfolge auf dem Weg sollte man nicht mehr feiern als einen schönen Tag im Urlaub vielleicht. Und auch Kinder sollen nicht die Last der Welt auf den Schultern tragen müssen und die Welt retten müssen. Das ist falsch. Und deine Seele muss heute nicht lösen können, was nicht geht, was sie nicht lösen kann, was ihr Last macht. Eltern müssen nicht auf alles eine Antwort haben. Es ist schon eine Menge wert, wenn Eltern glaubhaft und authentisch Liebe zeigen und spüren lassen können. So eine Sicherheit ausstrahlen. Das ist schon eine ganze Menge wert. Und bei allem, was man so auf dem Glaubensweg so bedenken und wonach man streben kann, da erinnert Paulus die Wegleute, also die Leute des Weges, entspannt euch, lasst auch mal los. Was ihr gerade unbedingt kontrollieren und wissen wollt und lösen wollt, das ist wahrscheinlich gar nicht spielentscheidend. Paulus beschreibt eine Entwicklung in seinem Glauben. Er sagt, ja, unser Wissen ist Stückwerk, also unvollständig. Und unser prophetisches Reden, also auch das, was wir meinen, von Gott zu haben, ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Das ist aber jetzt noch nicht jetzt. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Er sieht also einen Unterschied zwischen seinem Glauben jetzt und zwischen seinem Glauben, als er angefangen hat. Und das ist in Ordnung, das ist gut so. Und dann blickt er weit voraus und weiß, dass sein Glaube dann nochmal ganz anders sein wird, als er es jetzt ist. Er sagt, wir sehen jetzt wie durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ein viel zitierter Satz, er ist wie ein Ausblick, wo Paulus sagt, all das Wichtige, okay, wichtig, aber was bleiben wird, sind diese drei und die Liebe ist die größte. Paulus sagt, Glaube ist Nachfolgen, es ist ein Weg. Was du jetzt gerade erlebst, ist ein Schritt auf dem Weg zu größerer Einheit mit Jesus Christus. Ich denke an Petrus, der musste sich sagen lassen, ja Petrus, mein Lieber, du hast jetzt nicht den Mut, den es eigentlich bräuchte. Aber trotzdem gebe ich dir die Aufgabe. Und der Glaube wird dich an Orte führen, die jetzt noch zu groß für dich sind. Ist okay, es ist ein Weg. Gib dir die Zeit. Sei nicht böse, dass du jetzt noch nicht der perfekte Christ bist. Du wirst auch nicht hinkommen, aber du wirst weiter fortschreiten. Nochmal zu dem Buch vom Anfang, die Pilgerreise. Die Pilgerreise heißt im Original The Pilgrim's Progress, also der Fortschritt, das Fortschreiten des Pilgers. Und diese Reise, der Weg, die verändert den Pilger. Am Anfang gibt es eine Station, da ist der Hügel Golgatha, das ist eine Station, da begegnen diesem Pilger drei Engel. Und diese Engel nehmen ihm einmal seine Schuld ab und geben ihm dafür Dinge. Die Last wird abgenommen, er wird eingekleidet und er bekommt so eine Art Garantie, in der Geschichte ist das eine Schriftrolle, dass er dann einmal in das himmlische Jerusalem eintreten darf. Das ist am Anfang des Weges. Und dann kommt der ganze Weg, wo er noch ganz viel bestehen muss und ganz viel sich ändert und sein Glaube ganz viel geformt wird. Diese alte Geschichte ist vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber sie erzählt diese alte, ja, diese Weisheit, diese Wahrheit davon, dass der Glaubensweg eben ein Lernweg ist. Und genauso wie die Bildung eines Kindes, eines Menschen, genauso wie diese Bildung ein Weg ist, von einem unvollkommenen Verständnis zu einem immer noch unvollkommenen Verständnis. Und wo es nicht darum geht, dass der Mensch irgendwann einen bestimmten Grad an Bildung hat, nur um der Bildung wegen, nur einfach, ja, Hauptsache, du weißt das, sondern es geht vom Kindergarten bis zur Sterbebegleitung geht es darum, um leben zu können. Es geht bei der Bildung darum, leben zu können, um nichts anderes. Und was das Kind braucht und ich glaube auch, was die Seele braucht, deine Seele, meine Seele, ist Liebe. Und ich möchte mal hier das Kind ansprechen und setz einfach deine Seele ein, da wo ich Kind sage, ja. Liebe gibt dem Kind Zeit und erwartet nicht von dem Kind, was eben noch nicht geht. Und denk jetzt deine Seele mit, ja. Liebe kann gut annehmen, dass die Sicht des Kindes oft begrenzt ist. Liebe weiß, dass das Kind eine kindliche Kraft hat. Liebe weiß, dass das Kind eine kindliche, unbändige Sehnsucht und ein kindliches Verlangen hat nach der Mutter, nach dem Vater, nach dem Leben. Liebe kann das Kind lernen lassen und das Kind ausruhen lassen. Liebe erahnt den Menschen, der einmal aus dem Kind wird, aber liebt das Kind so, wie es ist. Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Lass deine wandernde Seele bei Jesus zur Ruhe kommen. Glauben ist ein Weg. Glauben ist ein Weg mit Lernen und Ausruhen und Feststecken und Rückschritten und Weitergehen. Es geht nicht darum, dass du ein bestimmtes Wissen über Gott ansammelst oder über den Glauben, sondern es geht immer vom ersten unbewussten Gebet in deiner Seele bis zum endgültigen Erkanntsein von Gott. Es geht immer darum, tiefer in dieses Geheimnis, das Gott ist, einzutauchen, ins ewige Lebendigsein. Es geht ums Leben, ins göttliche, ewige Leben. Es geht nicht um den Wissensstand. Es geht um die Beziehung, um das Miteinander auf dem Weg. Deswegen sollen wir die Erfahrung des Lebens nicht fürchten, auch wenn sie uns manchmal furchtbar vorkommt. Bildung sollen wir nicht dem Zufall überlassen. Und die Reifung des Glaubens sollen wir auch nicht vernachlässigen, so als ob sie von alleine käme. Der Glaubensweg, der will gegangen werden. Und jede neue Erkenntnis und Erfahrung, die du hast, die ich habe, auch wenn es das Älterwerden ist mit den enger werdenden Grenzen, die ist eine Einladung, mit der Seele ins Gespräch zu kommen. Was brauchst du jetzt, meine liebe Seele, mein Kind? Was brauchst du jetzt? Wie geht es dir? Wie erlebst du Gott in diesen Tagen? Und daran sind wir eine Weggemeinschaft. Wir sind eine Lerngemeinschaft. Wir sind noch nicht, was wir einmal sein werden. Also vielleicht Mut zur Lücke, aber auch Mut zum Mut, das zu tun, was du kannst, was wir können, was du schon geschafft hast. Also ich sag's jetzt einfach mal, ich habe eine Wasserpistole repariert und es ist gut so und es freut mich. Ich war auch beim Repair-Café Wambel, um mir das mal anzugucken. Wir machen ja hier ein Repair-Café auf. Dort durfte ich auch am Repariertisch sitzen. Ich habe auch was repariert, ich sage jetzt nicht was. Mut, dazu zu stehen, was gerade jetzt gut ist. Mut zur Lücke, den Mut, den Vorgänger des Weges anzuschauen und noch tiefer zu erspüren. Jesus ist da und er hat noch mehr für dich und mich. Wir gehen von seinem Kreuz aus durch unser Leben. Und als letztes zitiere ich aus dem Lied »Mein Ziel«. Ich kann es noch kaum greifen, noch ist nicht alles klar. Ich bin auf einer Reise, ich bin noch nicht ganz da. Ich bin noch nicht, ich werde. Noch ist hier nichts perfekt. Ich bin auf der Suche, du hast mich entdeckt. Amen.